die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Trashcast. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist Gott sei Dank mal wieder der Carlo. Hallo Carlo.
Hallo Pascal.
Wie geht's dir?
Gut geht's mir in Anbetracht der schweren Lage, die langsam nervt, aber wir blicken voller Hoffnung in die Zukunft.
Richtig, wir sind wohlgestimmt, dass sich das ändern wird und auch der Trashcast darf etwas Hoffnung spenden, ne?
Genau, deswegen ist ja unser Programm auch dieses Mal ziemlich,
fröhlich.
Blödsinnig, lustig, humorvoll.
Richtig, genau. Etwas Spaß muss sein. Es ist unsere 21. Ausgabe. 21.
Ja, also
Wahnsinn.
Machen wir gut. Ich hoffe, es werden noch mal 21 mehr.
Bestimmt. Also nach unserem großen Jubiläum in der Folge 20 mit Stu, wo wir uns Mortal Kombat 1 und 2 vorgenommen haben, bin ich sogar der Meinung, dass ich bin so halb der Meinung, dass der heutige Trashcast qualitativ ein bisschen besser ist als Mortal Kombat 1 und 2. Naja. Carlo, willst du mal sagen, worüber wir heute sprechen?
Ja, gern. Also wir reden zum einen über Eisern Stiel 4 Hasenjagd von 1982 und über den wohl schlechtesten Teil einer weltbekannten Filmreihe Police Academy 7 Auftrag in Moskau aus dem Jahr 94.
Ja. Wessen Idee war das nochmal? Also Police Academy war dein und Eis am Stiel war meine, ne?
Genau.
Okay, dann bist du der Fiesling in dem heutigen Trashcast. Nein. Ich glaube, ich lese jetzt einfach mal kurz die Inhaltsangabe zu Eis am Stiel 4 vor und dann reden wir so ein bisschen erstmal über Eis am Stiel, okay?
Genau.
Also, da übernehme ich natürlich mal wieder die Inhaltsangabe von Movie Break, wo geschrieben steht, vierter Teil der beliebten Eis am Stiel-Reihe. Aha. Diesmal müssen die drei besten Freunde Benny, Momo und Johnny zum Militärdienst. Die anfangs getrübte Stimmung hält sich jedoch schnell auf, wenn die drei feststellen, dass es nebenan ein Mädchen-Militärlager gibt. Ende.
Ja. Es ist, wie es ist in dieser Filmreihe, auch in Teil 4. Es hat sich nichts geändert.
Das stimmt und das kann man der Reihe sogar durchaus positiv anrechnen.
Ja.
Was soll das hier sein? Sind Sie bayerischer Wursthändler?
Wie meinen Sie das,
Sir? Oder wollen Sie sich den Schirm kampieren lassen?
Ich stehe im Moment auf dem Schlauch,
Sir. Wollen Sie sich über mich lustig machen? Was bedeutet die Himmelsabdeckung hier?
Das ist ein Schirm, Sir. Ein sogenannter Sonnenschirm.
Ich habe es auch nicht für eine Panzerfaust gehalten. Geben Sie das sofort her!
Aber, Sir, ich darf nicht in direkter Sonne stehen.
Was Sie nicht sagen. Unsere vollgefressene Käsemilbe hat Angst vor Pigmenten.
Nein, Sir. Ich bin von der Sonne befreit, weil die Sonne mich befreit hat. Ich meine, die Sonne...
Was sagen Sie?
Also, ich und der Arzt haben Urlaub von der Sonne.
Da ist dir ja was ganz Tolles eingefallen. Mit anderen Worten, so eine Art Sonnenurlaub.
Ich kann keinen Urlaub machen, weil ich nicht in die Sonne darf.
Sie dürfen halten Ihren Mund und folgen mir. Links, rechts, oben und...
Ich weiß nicht, inwiefern das bei dir der Fall ist. Du bist ja noch mal ein bisschen älter als ich. Eis am Stiel als Kind oder als Jugendlicher, war das ein Thema bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Also Eis am Stiel, würde ich schon fast sagen, waren meine ersten sexuellen Erfahrungen.
Okay.
Auch schon, ich denke mal so ab 10, 11 Jahren. Es war nämlich damals immer so, dass immer kurz bevor die Sommerferien in Bayern anfingen, die Schulferien, lief immer auf Vox die Eisernstielreihe komplett den ganzen Sommer. Also die fingen praktisch so Ende Juli an und endeten so Anfang September. Ne? Mhm. Also hatte ich diese Filmreihe auf Vox jeden Freitag um 20.15 Uhr praktisch durch den Sommer gebracht und das jedes Jahr zur gleichen Zeit in den 90ern. Und ich war immer hin und weg von dieser Filmreihe. Pflichtprogramm, Freitag mit einem Kumpel, der bei mir in der Nachbarschaft gewohnt hat. Guck mal bei dir, guck mal bei mir. War mal um 20.15 Uhr vor der Glotze gehockt, Eis am Stiel.
Ja, das ging sogar noch ein bisschen über die 90er hinaus, diese Tradition bei Vox. Denn ich kann mich selber sogar noch daran erinnern, dass ich anfangs noch zu jung war, als dass mir meine Eltern erlaubt hätten, das zu gucken. Später aber dann, als ich meinen eigenen Fernseher hatte mit 12, 13, 14, so kamen die auch immer noch freitags abends auf Vox. Und da bin ich dann auch in erste Berührung dieser Reihe gekommen. Und ja, wie du schon gesagt hast, erste sexuelle Erfahrung neben American Pie. War Eis am Stiel da bei mir sehr präsent. Wobei ich jetzt auch wieder gemerkt habe, dass ich glaube, ich die Reihe nie komplett gesehen habe. Und wenn, dann immer nur Auszüge aus den späteren Filmen, also nach Teil 3 ungefähr.
Ja, also das ist wirklich so eine Filmreihe, die hat mich so lebenlang schon jetzt begleitet und ich liebe die auch einfach und ich war dann auch endlich froh, wie die dann mal vernünftig auf DVD remastered veröffentlicht wurde, weil da gab es eine Erstauflage, da waren nur die geschnittenen Versionen drin und falsches Bildformat und dann kam endlich eine Gesamtbox mit Uncut-Versionen und
Remastered,
ja, und richtiges Bildformat. Es war ja tatsächlich so, damals auf Vox immer, dass er, also eigentlich war jeder Cut, jeder Teil war irgendwie Cut. Und es hat echt in manchen Teilen einen Haufen Zeug gefehlt. Also ganze Anfänge. Ich glaube auch jetzt über, wenn wir jetzt über Hasenjagd sprechen, da lief zum Beispiel immer eine total verstümmelte Version. Da haben locker 20 Minuten gefehlt, was man sich auch heutzutage gar nicht vorstellen kann. Da hat zum Beispiel der ganze Anfang, der wahrscheinlich schon 5-6 Minuten geht, gefehlt. Und ich habe den zum ersten Mal nur wahrgenommen, wie ich die Uncut-DVDs dann gesehen habe. Ich habe das überhaupt nicht gekannt. Und es mag wohl VHS-Veröffentlichungen in Deutschland gegeben haben über die Jahre hinweg, die dann tatsächlich mal uncut waren, aber auch selbst da gab es ganz viele, die cut waren. Also es existieren wahnsinnig viele unterschiedliche Schnittversionen von Eis am Stiel in Deutschland, wenn man sich mal damit beschäftigt, auf den Tapes, im Fernsehen. Also ja, aber gut, war damals eher dann nebensächlich, man hatte mit dem, was man da um 2015 schon an nackter Haut geboten bekommen hat, im Alter von 11, 12 Jahren zufrieden.
Also, ja, das hat ausgereicht.
Es hat einen Haufen Spaß gemacht und jedes Jahr wieder und man ist mit ihnen gewachsen, älter geworden mit den Filmen. Man konnte dann auch später mehr nachvollziehen. Ja, also wenn man jetzt den ersten Teil mal hernimmt, der ist ja wirklich ernst eigentlich.
Also absolut. Ich weiß noch, als ich den letztes Jahr mal wieder wirklich richtig geschaut habe, wirklich richtig wahrgenommen habe, ich war sehr überrascht. Das ist ja eigentlich ein ganz toller Coming-of-Age-Film, der ja sogar relativ bitter auch endet. Nee, das ist wirklich ein schöner Coming-of-Age-Film. Also da war ich sehr überrascht, weil Eis am Stiel hat natürlich seinen Ruf weg. Nicht umsonst. Alles ab Teil 3 ist dann echt nur noch ordentlich lümmelig. Aber die ersten beiden Teile, also das sind auch wirklich gute Filme, muss man sagen.
Ja, also das wird auch einem erst im Alter dann bewusst, wie die sich dann so entwickeln, diese Filme, in welche Richtung die dann gehen. Also die Reihe hat dann definitiv hinten raus einmal ihren Tiefpunkt.
Ja.
So mit, also Teil 5, Teil 6 finde ich immer, das sind so die schlimmsten. Und Teil 8, der ja auch immer ziemlich niedergemacht wird, finde ich, der ist in den Jahren bei mir gewachsen. Also der ist dann doch wieder mehr so ein richtig schöner Abschluss. Und auch nicht ganz so klamottig. Also
spielt er nicht sogar ein paar Jahre später?
Ja, ja.
Genau, das ist das dieser Summertime Blues oder wie der hieß?
Dieser Summertime Blues,
ja. Ah, genau, ja, ja, genau. Das weiß ich noch. Den habe ich damals auch im Fernsehen gesehen, hatte sogar die Erlaubnis damals und war dann relativ enttäuscht, dass da so wenig nackte Haut zu sehen ist. Dann nochmal so ein Abschluss, wo man die Jungs dann nochmal trifft und sieht, was aus denen geworden ist. Und ja, klar, so eine klassische Reunion eigentlich. Ja, aber ist natürlich interessanterweise für so eine israelische Filmreihe, die in Deutschland halt totales Kulturgut ist, ne? Also ich weiß nicht, wie das in Amerika aussieht, ob da irgendjemand Eis am Stiel kennt. Aber in Deutschland kennt ja jeder Eis am Stiel. Das hat ja viele, viele Menschen durch die Pubertät geholfen.
Ja, es war ja eine Produktion Israel und Deutschland war ja auch beteiligt. Ne? Also ja. Du findest ja in den ganzen Teilen hin und wieder echt bekannte deutsche Gesichter irgendwie. Also jetzt auch Pornodarstellerinnen, um mal auf Sibylle Rauch zu sprechen.
In Teil 3, ne?
Die Teil 3 und in Teil 8 auch wieder auftaucht.
Ja.
Und Dolly Dollar im 5. War, glaube ich, auch eine Deutsche. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls, man trifft viele deutsche
Gesichter,
ja.
Ja, und du hast jetzt schon ein Stichwort gegeben mit Porno. Denn wenn man so will, ist Eis am Stiel ja eigentlich auch, also man merkt schon anhand der Filme, wie das Pornogeschäft boomt und wie die Eis am Stiel-Reihe sich so ganz klassische Pornoszenarien nimmt und in die Filme einbaut, aber immer auch so ein bisschen parodiert halt. Ne? Das sind ja quasi Coming-of-Age-Filme, die auch als Parodie auf Pornos zu sehen sind. Kann man vielleicht auch mit Eis am Stiel, Schulmädchen-Report vergleichen, die das ja zum Beispiel gar nicht so macht. Die ja nur wirklich diese pornografischen Konventionen Konventionen halt nimmt, aber die ja gar nicht bricht. Und das macht die Reihe ja auch nochmal sympathisch, weil sie die ja so, ja, die so sehr pubertär denkt.
Ja, genau. Und es ist natürlich alles ziemlich humorvoll, mehr als Schulmädchenreport jetzt, ne? Eis am Stiel. Dämlicher Humor kann man getrost mal so nennen. Vor allem jetzt in diesem 4. Teil. Aber im 4. Teil hilft es zum Beispiel enorm, dass er eben mal einen neuen Anstrich bekommen hat, eben dadurch, dass jetzt die drei Jungs nicht mehr da in ihrer City unterwegs sind, Schule und
Party und Co.
Party abhängen, sondern sich das Ganze in dieses Militärlager verlagert.
Ja.
Und bringt dann durchaus viele urkomische Situationen, wie ich finde, und hat da nochmal ein bisschen Pfeffer reingebracht.
War auf jeden Fall ein nötiger Tapetenwechsel, muss man sagen. Also,
ja.
Wie gesagt, die ersten beiden Teile von Eis am Stiel finde ich wirklich gut. Den 3. Der ist auch nett, aber da wird es schon so langsam heieiei. Und jetzt muss ich aber sagen, den 4. den fand ich wieder sehr sympathisch. Also das ist für mich kein herausragender Film. Es wird es auch nicht für dich nicht sein, aber der ist nett. Also allein dadurch, dass sie wirklich mal das Setting wechseln und die drei notgeilen Rammler, wie sie auch direkt in der ersten Szene loslegen dürfen, wirklich mal zum Militär schickt. Das hat schon so ein bisschen was, das erinnert an so klassische Komödien wie diese Jerry Lewis-Filme, wie heißt der denn nochmal, Der Trottel der Kompanie und sowas alles. Deswegen fand ich das schon ganz nett, den zu gucken.
Es ist ja immer ganz sympathisch bei Eis am Stiel, auch mit der Musikwahl, diese ganzen Oldies der 50er, 60er Jahre, die dann immer laufen. Wobei man jetzt schon im 4. Teil merkt, dass die Rechte, glaube ich, an den Songs so langsam nicht mehr viel hergaben. Es wiederholt sich recht viel in den Filmen.
Ja.
Kommen immer oft die gleichen Songs vor. Aber es trifft eigentlich richtig gut den Ton, ne? Es passt einfach auch rein und es passt auch in diesen 4. Teil rein beim Militär. Und ist auch sowas, was ich immer sehr gern an Eis am Stiel mochte.
Ja, durch die Musik kriegt das nochmal so eine angenehme Nostalgie einfach. So wie wir die Filme oder mehr noch du guckst ja auch immer mit einem sehr stark verbundenen Gefühl von Nostalgie, ne? Und durch diese Oldie-Wahl wird das natürlich nochmal unterstrichen. Die übrigens im ersten und im zweiten Teil natürlich absolut toll ist. Danach merkt man dann so langsam, wie du schon eben gesagt hast, okay, die haben jetzt die Rechte an drei Liedern, die spielen sie immer wieder. Aber nee, das ist schon aber was ich jetzt halt auch merke, ist, dass Eis am Stiel auch so Filme sind, über die man nicht so richtig diskutieren kann. Natürlich können wir darüber diskutieren, was der für ein Frauenbild hat und was der für ein Männerbild hat. Darüber können wir gerne reden, aber es bringt halt, bringt schon was, aber es ist, glaube ich, auch nicht zweckdienlich. Interessant finde ich nach wie vor, dass sich trotz all des Klamauks und trotz all der Zoten immer noch darum bemüht wird, dass auch immer wieder mal so ernste Momente kommen. Also natürlich wieder mal Benny, wie in jedem Teil, ja. Kriegt auch immer wieder die Schattenseiten der Liebe zu spüren. Und das ist ja in Eis am Stiel 4 nicht anders.
Nein.
Erinnert natürlich an die ersten beiden Teile wieder. Aber ja, klar, die wiederholen sich irgendwie alle. Auch wenn Teil 4 jetzt natürlich ein anderes Setting hat, ist es natürlich im Prinzip die gleiche Story.
Ja, ja. Durchweg. Also, die Schablone wird immer wieder aufgelegt bei jedem Teil und es wird halt nur das Drumherum etwas verändert. Aber es ist ja letztlich auch irgendwie das, was bei der Filmreihe auch okay ist, weil man es erwartet. Ne? Also es, du kriegst das geboten, was du erwartest, mal mehr dümmlicher, mal weniger dümmlicher und dann mit so kleinen Überraschungsmomenten. Man fühlt sich auf jeden Fall gut, wenn man Eis am Stiel gesehen hat. So, ja, da geht man mit einem guten Gefühl raus. Also,
ja, ist auf jeden Fall immer noch sehr angenehm, sehr entspannt zu gucken. Und ja, man muss halt auch sagen, so dumm und dämlich die Gags halt auch sind, dadurch zünden sie ja auch, ne? Also, ja, also vor allem in der deutschen Synchro.
Ja, also es ist schon genial.
Ja, der Ausbilder, damals, unfassbar. Ja,
die haben damals, ich glaube, dass die wirklich gezielt so dämlich synchronisiert haben, weil die genau wussten, welchen Effekt.
Ja, yeah, definitiv, definitiv. Also ich weiß nicht, wie die im Original wirken, aber durch die Synchro wird der natürlich, ja, wie man das halt aus den 70er, 80er Jahre Filmen immer wieder erlebt hat, dass gerade Filme durch ihre Synchro ja erst ikonisch werden und Eis am Stiel gehört natürlich auch dazu. Wobei man auch sagen muss, dass die Chemie der drei Hauptdarsteller natürlich echt extrem gut ist. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, Carlo, du wolltest noch einen kleinen, etwas Kontext liefern, denn Eis am Stiel hat ja auch etwas mit einer von uns beiden, glaube ich, durchaus geschätzten Produktionsschmiede gemeinsam, die da Canon heißt.
Genau, ja. Also die Produzenten der Eis am Stiel-Reihe sind Globus und Golan.
Oha!
Diese zwei dürften dann spätestens ab Anfang der 80er eben ein Begriff gewesen sein, eben mit Canon. Und ja, so haben sie wohl auch angefangen mit dieser Eis am Stiel-Reihe, wie wohl noch jemand anders, der bis zum fünften noch der Reihe treu geblieben ist und bis zum vierten Teil, also auch Regie geführt hat, der Boaz Davidson. Wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, hat die Drehbücher geliefert vom ersten bis zum fünften und hat auch Regie geführt vom ersten bis zum vierten Teil. Und man kennt ihn heute als ja als das Gesicht von Millennium Films, was ja auch so eine neue Canon-Schmiede ist. Ne? In dem Sinne, die hauen ja auch jährlich x-tausende B-Action-Körper raus.
Ja. Und quasi kann man sagen, dass Canon natürlich ohne Eis am Stiel vielleicht nie entstanden wäre.
Ja, und Canon hat ja dann auch durchaus nochmal so ein paar Teenie-Filme rausgebracht, die in diese Richtung Eis am Stiel dann gehen.
Die haben doch sogar Eis am Stiel geremaked, oder?
Ja.
Mit Die letzte amerikanische Jungfrau?
Genau.
Ja. Den muss ich natürlich auch noch gucken. Ich weiß nicht, der reizt mich natürlich. Ich habe nämlich jetzt kürzlich diese Canon-Doku gesehen, Electric Boogaloo. Und da gab es dann auch so eine Passage, wo sie wirklich die aufgezeigt haben, dass die fast Shot by Shot, also wirklich Einstellung für Einstellung, da übernommen wurde. Hast du den gesehen?
Die Doku habe ich jetzt damals, wie die rauskam.
Hast du auch den Film gesehen, die letzte Amerikaner?
Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist noch auf meiner Amazon-Wunschliste. Die Blu-ray kostet aber schon seit etlichen Jahren 5 Euro bloß. Ne? Die sollte ich mir jetzt mal langsam.
Das ist vielleicht was für unseren Trashcast. Man könnte vielleicht mal ein Canon-Special machen.
Ja,
so sowieso. Zwei Canon-Filme oder so, ja.
Können wir tun.
Also, ja, den würde ich mir auf jeden Fall gerne noch mal anschauen.
Was gibt's noch zu Eis am Stiel 4 zu sagen? Ach ja, ein Jahr später gab es sogar noch eine Fortsetzung zur Hasenjagd. Mhm. Mit nur Zachi Neu und Sibylle Rauch. Den habe ich aber selber auch noch nicht gesehen. Der ist aber in der Eis am Stiel-Box mit drin.
Okay, wie heißt der? Weißt du das?
Der heißt einfach Hasenjagd 2.
Ach, der ist in der Box drin?
Der ist da auch mit drin als Bonusfilm.
Okay, auf der
DVD von Eis am Stiel 4.
Ah, okay, also auf Hasenjagd ist auch Hasenjagd 2 drauf.
Ja, okay. Kenne ich aber selber noch nicht.
Okay, das wusste ich gar nicht. Nice to know auf jeden Fall. Okay, haben wir noch was? Vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung, also unser Fazit und dann, ja, gehen wir über zum nächsten Film. Magst du anfangen?
Ich fange an. Hm? Eis am Stiel 4, Hasenjagd, liebe ich einfach. Ist einer meiner liebsten Teile aus der Reihe. Und ich finde den gut. Mhm. Und ich würde ihn 7 Häschen von 10 geben.
Okay. Ja, ich bin ja ein bisschen knauseriger, das weißt du ja inzwischen. Für mich, also ich mochte den Film auch. Also ich hatte da 80, 90 Minuten viel Spaß, gute Unterhaltung, sagt man nicht, aber es war einfach gute Unterhaltung. Und habe jetzt auch wieder Lust bekommen, die Reihe weiterzuschauen. Man muss natürlich dazu sagen, das sind also eigentlich, jeder weiß, was damit gemeint ist, eigentlich keine guten Filme. Aber für das, was Eis am Stiel sein soll und was es ist, ist Eis am Stiel 4 auf jeden Fall ein gelungener Eintrag in die Reihe. Eine schöne, schlüpfrige Komödie mit frischem Setting. Und also ich persönlich hätte 5 von 10 Häschen gegeben. Allerdings gebe ich im Trashcast und im Kontext der Eis am Stiel-Reihe würde ich jetzt einfach mal 6 von 10 Häschen geben.
Na, das ist doch nah dran. An den 7, ja.
Genau.
Ja, es ist ein wunderschöner
Schweinkram.
Schweinkram, ja. Also, du hast das jetzt erfasst.
Okay.
So ist das.
Dann gehen wir doch mal über zum nächsten Schweinkram.
Ja, weniger Schweinkram.
Ja, jetzt. Wobei eher Scheißkram.
Ja, noch doofer.
Ja, noch schlimmer in jeglicher Hinsicht. Genau, und kommen zu Police Academy 7, Mission in Moskau.
The Cold War may be over, but give them time. They just got here. Police Academy, Mission to Moscow.
Wir in die Burst.
Carlo, magst du einmal die Inhaltsangabe vortragen und dann reden wir so ein bisschen über die Eis am Stiel-Reihe nochmal? Nee, über die Police Academy-Reihe.
Also, ich zitiere auch mal von Movie Break. Moskau hat schon harte Zeiten erlebt, in denen Zaren Napoleon. Doch jetzt stehen die Russen vor ihrer schwersten Prüfung. Die Police Academy ist mit einem Spezialauftrag in der Stadt und beweist, warum sie als die verrückteste Polizeitruppe aller Zeiten gilt. Chaos hat wieder einen Namen. Oh ja. Da ist es, sagt mir alles, um was der Film ging. Ja.
Ja.
Nee.
Nee.
Nee, eigentlich nicht, aber gut.
Ja, okay. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Wie stehst du zu Police Academy?
Police Academy ist auch so ein Kindheitsding von mir. Wobei ich jetzt als erstes die Zeichentrickserie aus den 80ern zu Gesicht bekam und auch Spielfiguren dazu hatte. Mhm. Actionfiguren, wie es es damals halt immer so schön gab. Aber die eigentliche Reihe, wo auch dann praktisch eben die Zeichentrickserie nachfolgte, die habe ich dann auch schon ziemlich zeitig gesehen und auch chronologisch. Und ProSieben war ja da auch immer Samstagabend ein guter Sender in den 90ern und hat die ganze Reihe damals immer jeden Samstag immer einmal im Jahr. Das war auch so ein Ding, was einmal im Jahr lief. Naja, und da hatte man dann halt jeden Samstag Police Academy. Und ich habe sie chronologisch gesehen, was ja natürlich jetzt völlig wurscht ist bei Police Academy. Aber ja, das war so ein Kindheitsding und die ersten Berührungen. Aber Police Academy 7, um jetzt da mal noch genauer darauf zu sprechen kommen, den habe ich tatsächlich noch im Kino gesehen.
Eieieiei.
1994, das war der einzige Police Academy-Film, den ich im Kino noch miterleben durfte. Weil bei den anderen war ich noch wegen zu jung. Der sechste war ja dann von 89. Da war ich gerade 4 Jahre alt. Aber 94 für den siebten, da habe ich Police Academy ja schon gekannt, eben durch die Zeichentrickserie. Da musste ich dann unbedingt ins Kino. Und ja, Police Academy in Kindesalter ist auch irgendwie cool. Mhm. Und du magst es, also da schaust du auch nicht auf die Qualität der Gags oder so. Mhm. Das findest du einfach super, mhm, wenn da deine geliebten Charaktere in Erscheinung treten. Wie Mahoney, der jetzt im siebten Teil, also der ja von Stephen Gutberg gespielt wurde und bis Teil 4 ja die Hauptfigur so war, mhm, und dann ja ab dem fünften nicht mehr dabei war und im siebten fällt er ja auch. Ja, es ist auch einfach pure Nostalgie bei Police Academy, gebe ich zu. Die schwingt da bei mir auch immer mit, aber ich habe jetzt gemerkt, wie ich den siebten wieder gesehen habe, es ist aber wirklich schon echt absolute Schmerzgrenze. Es ist echt absolute Schmerzgrenze, vor allem dieser siebte Teil. Naja.
Also ja. Bei mir war es so, dass Police Academy auch bei mir seit der Kindheit absolut immer Thema war. Meine Eltern haben mir immer wieder in regelmäßigen Abständen bei Filmabenden die ersten drei Teile, glaube ich, gezeigt. Kenne ich, glaube ich, auch in- und auswendig. Es gab bei uns auch zu Hause die Faustregel, dass nur die Teile gut sind, in denen Mahoney mitspielt. Gut, der hat auch noch im vierten mitgespielt, über den vierten kann man auch streiten. Aber ich muss halt sagen, dass auf jeden Fall die ersten beiden, aber definitiv der erste richtig gut sind. Und dann nimmt es halt ab, bis ich jetzt zum ersten Mal den siebten gesehen habe. Ja, und recht verstört davon war, was aus Police Academy geworden ist. Weil 5 und 6 waren ja schon nicht gut, also bei aller Liebe, also 4 war ja eigentlich schon nicht gut. Aber Teil 7, das ist ja unfassbar. Ich hatte immer in Erinnerung, dass Police Academy zwar auch schon so einen recht ausgeprägten Brachialhumor hatte, also es war schon gut albern, aber Teil 7 ist ja wirklich ein Film, der sich ganz explizit an Kinder richtet. Es ist ja ein Kinderfilm, der hat ja so richtigen Pipi-Kaka-Pups-Humor.
Ja, der ist auch der einzige Teil, den es FSK 6 freigab.
Ja, also das ist ja unfassbar. Ist anscheinend auch der einzige, also vorher wurde die Reihe wurde im jährlichen Turnus gedreht, also jedes Jahr kam einer und Teil 7 kam das erste Mal 5 Jahre später nach dem Vorgänger. Ja, Police Academy 7.
Ja.
Ja.
Er hat 5 Momente, die ich durchaus lustig fand.
5?
Ich glaube, ja, 5 sind es, glaube ich. Schau mal, ob ich sie jetzt nochmal herkriege. Also auf jeden Fall gleich am Anfang, wenn der Nachrichtensprecher oder was da Gameboy spielt.
Ohne Spiel?
Ohne Spiel. Finde ich gut. Habe ich gelacht.
Ja.
Ja. Mhm. Dann finde ich die Szene auch sensationell, wo die Tür öffnen und dann hupfen da drin irgendwelche Typen Saltos vorwärts, rückwärts in irgendeinem Zimmer, die wohl gerade Malarbeiten da verrichten. Aha. Irgendwie. Wenn du dich an diese Szene erinnerst.
Nein.
Das ist wahrscheinlich schon abgeschaltet. Und dann auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, kann nicht sein, ist aber irgendwie absolut irre gut. wo Kommandant Lazar bei dieser Gastfamilie anfängt, mit dem Gastvater dieses Ei
unfassbar. Zu schießen. Ja.
Was war das?
Ja, weil das, als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch, also. Ja, das ist so ein bisschen Wahnsinn, ne? Also, wo man sich echt fragt, warum?
Ja, genau. Also waren es nur drei Momente. Jetzt komme ich gerade nochmal auf die letzten zwei. Ich habe es, glaube ich, auch schon wieder völlig verdrängt. Und ansonsten hast du ja in dem Film, ich meine, ist auch beachtlich für die Macher von Police Academy, dass die das 7 Teile lang so durchgezogen haben, immer diesen Humor, dass Captain Harris immer irgendeinen Stuhl am Hintern kleben hat. Mhm. Also der Gag kam, glaube ich, in jedem Teil vor. Irgendwie und aber sie scheinen es immer konsequent lustig gefunden zu haben. Und gedacht, jetzt machen wir es wieder und dann lachen sie alle und also es ist aber im 7. es ist dann echt schon, es ist schon an der Grenze.
Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass Police Academy natürlich immer von der Gruppendynamik gelebt hat, von den liebgewonnenen Figuren. Die sind ja jetzt auch schon, also es sind immer noch einige dabei, Lazar, Harris, Callahan, Tackleberry und Jones. Sind ja wirklich auch Urgesteine aus dem ersten Teil noch. Allerdings, man merkt irgendwie, dass die für sich genommen nicht funktionieren.
Ja.
Da fehlt Mahoney, da fehlt dieser Charme einfach, den die ersten Teile ausgemacht hat. Da fehlt vor allem, dass man auch gemerkt hat, dass der Film oder beziehungsweise die ersten drei Filme ihre Figur noch ernst genommen haben. Es gab ja dann doch immer wieder so ein paar ernstere Momente. Was ich viel, viel beeindruckender finde, ist, dass Police Academy 7 Christopher Lee hat.
Und Ron Perlman.
Und Ron Perlman dazu. Also, warum?
Ja, es ist ja immerhin noch eine Studioproduktion von Warner. Ne?
Also ich glaube, der war auch nicht unerfolgreich. Ich glaube, der war recht erfolgreich, oder?
Ja, der wurde auch groß beworben, soweit ich mich damals entsinnen kann. Als Sommerblockbuster.
Das nicht traurig?
Ja, das waren halt die 90er, da gab es noch echt so, also da hatten die Studios, da konntest mit allem rechnen derzeit. Ja. Da war halt auch Police Academy, ich meine, das war eine Marke auch, immer noch irgendwie, für die Kinder vor allem, die Anfang der 90er ins Kino sind. Die kannten es ja wohl noch, auch durch die Zeichentrickserie und so, also es war auf jeden Fall nichts Unbekanntes.
Nee, ja? Das glaube ich schon. Und aber ich war gestern echt verstört. Also das ist ja wirklich nahezu unanschaubar, was da abgeht.
Ja, also er erzählt, glaube ich, zu den schlechtesten Filmen aller Zeiten. Ist er, glaube ich, mit aufgelistet in einer dieser vielen Listen.
Nicht zu Unrecht.
Ja.
Das war schon echt unangenehm zu gucken. Also für mich hat da halt echt, also weder die Gags gezündet, noch hat das irgendwie einen Funken von so einen Funken Charisma gehabt, also einen Funken Charme gehabt. Das war ja echt eine Qual, den zu gucken. weiß ich nicht, der Regisseur Alan Matter, hat man auch nichts mehr von gehört, oder?
Nee.
Der hat aber die Karriere direkt begraben.
Ja, naja. Jeder eigentlich mit dem Film.
Ja.
Das war der letzte Police Academy und für viele war dann eigentlich Schluss.
Ja.
Außer Kommandant Lazar, den, wie heißt der Gute? Jetzt komme ich gerade nicht drauf.
George Gaines oder so, ne?
Ja, genau. Mhm. Den hast du dann hin und wieder noch gesehen und die anderen vielleicht dann.
Ja, Lazar war immer so Leslie Nielsen für Arme.
Ja. Genau. Und gut, Christopher Lee, wir wissen ja, wenn man kennt, der hat sich ja für vieles hergegeben. Also wundert es mich auch nicht, dass er da mitgespielt hat.
Das,
Aber was ich nicht mehr gewusst habe, da war ich ganz überrascht, wer da mitgespielt hat, Claire Forlani als junges Ding. Die hatte ja dann in den 90ern durchaus noch ein paar Achtungserfolge.
Joe Black und so, ne?
Ja.
Ja, als Katja Sergejewna.
Genau.
Ja, ja. Police Academy 7 ist die Antwort auf Rocky 4. Ost und West vereint sich endlich, schließt Frieden.
Ja. Das ist die wahre Fortsetzung.
Ja. Tut weh, tut weh.
Ja.
Tut weh.
Ja, also. Also ich überlege gerade noch, also auch die Action oder so.
Ach, da ist überhaupt nichts. Also.
Das ist nicht der Rede wert.
Alles Schrott.
Alles Schrott.
Also mir fällt es auch schwer, über diese Filme zu sprechen, also über diesen Film zu reden, weil es halt so schrottig ist und man kann jetzt benennen, warum das Schrott ist, aber ja, das ist halt so ein Film, wo alles schlecht ist. Also, wo du halt merkst, dass da Story scheiße, Inszenierung scheiße, Gags scheiße, Schauspieler, unfassbar. Es ist halt echt unangenehm zu gucken.
Jetzt ist es völlig irgendwie, ja, als. Ich will immer gar behaupten, dass die da keinen Bock drauf hatten, aber die haben halt da irgendwas runtergekurbelt, weil es runtergekurbelt werden musste. Nochmal so ein letzter Versuch, das Franchise irgendwie am Leben zu halten.
Ja.
Also ist aber dann hat man nie wieder was gehört und seit zig Jahren ist ja ein Remake im Gespräch, ne?
Mhm. Stimmt.
Aber ist ja bisher ja auch nichts passiert.
Nee, stimmt, genau.
Kann ja dann Netflix jetzt machen.
Ja. Irgendwer. Es kann nur besser werden.
Es kann nur besser werden.
Also, ja. Der letzte Stand ist Police Academy 7.
Ja. Ja. Und die Reihe ist wirklich von Teil zu Teil immer tiefer gesunken. Also.
Ja. Ja.
Es ist. Ich habe mir die insgesamt mal vor 4 Jahren mal wieder komplett geguckt.
Mhm.
Also angesehen und damals sogar parallel als am Stiel alle geguckt.
Welcher
wow. Zufall. Und den 7. habe ich jetzt eben nochmal reaktiviert und nochmal gesehen für den Podcast. Und, ja gut, ich habe jetzt, glaube ich, Police Academy 7 habe ich jetzt, glaube ich, 4-mal leider Gottes in meinem Leben schon gesehen. Aber immer wieder irgendwie vergessen. Also ich konnte mich schon wieder an nichts erinnern.
Ja.
Irgendwie habe ich schon als Kind verdrängt. 94 ja. Irgendwie.
Trauma.
Ja, es ist also Trauma, ja. Gott, war ich da Feuer und Flamme, wie ich da in der Schauhalle stand und das Filmplakat betrachtet habe, aber was mich dann im Kinosaal erwartet hat. Und mich schon im Grundschulalter.
Verstört.
Verstört.
Ja. Aber der erste Police Academy ist auf jeden Fall ein Klassiker, den sollte man gesehen haben, der ist echt gut.
Ja, da passen da die Gags von vorne bis hin.
Ja, ja, der ist auch echt gut besetzt. Das macht echt Spaß, den zu gucken.
Und es gibt dann auch noch in Teil 2 und 3 durchaus.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Schicke Momente, also.
Definitiv.
Gibt's noch irgendwas zur Police Academy 7?
Auch so ein Kabel 1-Film am Sonntag, oder?
Ja, und die liefen ja schon unzählige Male.
Ja.
Im Fernsehen auch nachmittags und. Ja.
Oder donnerstags um 20.15 Uhr. Nee, oder dienstags.
Also früher waren sie ja in den 90ern wirklich noch der Blockbuster am Samstagabend, ne?
Ja.
In der Reihe. Aber das hat sich dann mit den Jahren auch mehr auf andere Programm, blablab. Da wird man schon ganz doof, wenn man über solche Filme spricht. Programmplätze verschoben.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Also Mission in Moskau, der gehört auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo man den zeigen kann. Also sonntags morgens um 5 Uhr.
Wenn man besoffen.
Wenn man besoffen nach Hause kommt und dann nochmal Ron Perlman gegen Lazar mit dem Schwert kämpfen sehen möchte, bitte.
Ja, an die jüngeren Zuhörer unseres Podcasts, es gab Zeiten, wo man durchaus besoffen um 5 Uhr nach Hause gab, als es noch Diskotheken gab.
Ja.
Das, was ihr jetzt nicht mehr kennenlernen werdet, ist nach Ron.
Sag mal.
nein, es wird alles wieder gut.
Ja, ihr könnt euch bald auch wieder in der Disco ins Koma saufen. Keine Sorge.
Wir lernen dann ganz, ganz andere Seiten kennen.
Oh ja. Und dann gibt es auch die Tage, wo man Police Academy zu schätzen weiß.
Genau, um 5 Uhr früh.
Mhm.
Mit der Burger King-Düte, die man sich noch mit nach Hause genommen hat, um wieder ein wenig nüchterner zu werden. Na gut. Dann kann man Police Academy 7 gucken.
Dann kann man ihn gucken. Und selig bei Einschlafen.
Genau.
Und apropos Einschlafen, wollen wir zum Fazit kommen, Carlo?
Können wir machen.
Willst du?
Ja, ich fange wieder an. Also Police Academy 7 ist definitiv schlecht in meinen Augen. Bis auf die drei komischen Momente, die ich schon genannt habe, kann ich diesem Film nichts abgewinnen. Mhm. Aber ich gebe ihm noch, wegen diesen drei Momenten gebe ich ihm noch 3 Polizeiabzeichen.
Ja, schließe ich mich an. Ich fand den Film auch schlecht und würde ihm noch 2 Polizeiabzeichen geben wegen dieser Eierszene. Das ist ja unfassbar. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Genau, jetzt muss ich nochmal sagen, wo man uns überall hören kann. YouTube, Podigy, Deezer, iTunes, YouTube, habe ich schon gesagt.
Spotify,
natürlich, auf Spotify. Und wo auch sonst. Ansonsten Facebook, Instagram, Twitter, liken, kommentieren, abonnieren. Verbreitet die Kunde, wir sind die Besten. Und dann würde ich mich bei dir bedanken, Carlo. Es war wieder schön.
Heute auch mit diesen 2 eher oberflächlichen Filmen, aber wir haben unser Bestes gegeben.
Wir haben es versucht.
Ja.
Dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern und würde das letzte Wort nun dir überlassen, lieber Carlo.
Ja, ich freue mich, dass wir dann in der nächsten Ausgabe über den neuen Bond No Time to Die sprechen. ach, falscher Cast. Trash. Ein bisschen Spaß muss sein in solchen Podcasts. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören da draußen und war auch wieder schön, Pascal, mit dir. Mhm. Wie immer. Mhm. Und ich hoffe, wir hören uns natürlich bald wieder und ich hoffe, wir können auch euch mit einer neuen Folge in Kürze wieder beglücken. Bis dahin, gute Zeit.